Beim Gröl-Hit-Fußball ist unser Leben, sind die meisten Menschen nicht ganz textsicher. Trotzdem verändert sich während der Fußball-Weltmeisterschaft das öffentliche und private Leben ganz massiv.
Mehr Events in der Nachbarschaft, die Supermarktregale sehen anders aus und vielleicht sind die Menschen auch ein kleines bisschen netter.
Wir wollen's hoffen, wie Fußballspiele uns im Privaten, im Beruf und aber auch sogar die Börsenkurse beeinflussen können. Darum geht es in dieser Folge mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Keine Folge der Nahbetrachtung, ohne dass MC Nimmerfroh nicht etwas über eine Studie erzählt. Aber diesmal hat sie eine eigene Studie, die sie selbst gemacht hat, gewissermaßen mitgebracht. Aber zunächst mal, MC, was bietet die Fußball-Weltmeisterschaft für all diejenigen, die sich nicht so sehr für Fußball interessieren?
Also der Sport Fußball zeichnet sich ja dadurch aus, dass zumindest in Deutschland sich ganz, ganz viele Leute dafür interessieren. Viele richten auch ihre privaten Aktivitäten danach, wenn Spiele der Fußballnationalmannschaft stattfinden. So, das sind immer nicht alle Leute, aber es legt sich so ein bisschen so wie Weihnachten oder Ostern andere große Ereignisse. Sie bestimmen Gesprächsthemen, man richtet vielleicht seine Termine danach aus, selbst wenn man selber da gar nicht so stark involviert ist. Es gibt eine gewisse Spannung, es gibt eine mediale Berichterstattung vorneweg. Das heißt, der Blick auf diese Themen verändert sich und es ist ganz schwierig, sich dem irgendwie völlig zu entziehen, weil natürlich erstmal Emotionen geweckt werden wie Neugierde, wie Spannung, was passiert da alles, eine große Involviertheit findet statt und davon werden auch Leute angezogen, die sagen, nee, Fußball ist jetzt so gar nicht so meins. Und in der Regel sind ja erstmal Leute da, die positiv auf dieses Ereignis gucken und es ist streng terminiert, also psychologisch ist das total praktisch, eben wie so ein bisschen wie Weihnachten, so dann geht's los und dann passiert irgendwas und weil man schon so viel emotionalen Aufwand da reingesteckt hat, wird's auf jeden Fall am Anfang gut.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle einen kurzen Compliance-Hinweis machen. Ich war mal ein Fähnchenfahrer. Ja, als die WM 2006, ja, das Ding sieht auch so von MC, hätten sie jetzt sehen müssen. Also ich bekenne mich schuldig. Im Jahr 2006, als die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland war, ja, ich gehörte auch zu denjenigen, die schwarz-rot-goldene Fähnchen am Auto gefahren haben. Zumindest, wenn es nicht gerade zum Kunden ging, sondern wenn man privat unterwegs war. Ab der Vorrunde schon und ich hatte auch ein paar Mal WM-Karten, also von daher zwar nicht für Deutschland-Spiele, aber was weiß ich, Schweden, Trinidad, Tobago war auch schön zu sehen oder ich glaube Italien, Argentinien habe ich glaube ich auch geschaut, weiß nicht mehr so genau, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich muss zugeben, das hatte mich damals in so einem leichten Fieber erwischt, vielleicht war ich da auch wahrscheinlich lag es daran, dass ich 20 Jahre jünger war. Aber diesmal hat es mich gar nicht so erwischt. Und vielleicht liegt es auch daran, dass im Moment zu viele Mannschaften in der Vorrunde sind, dass die Vorrunde für die deutsche Mannschaft jetzt auch nicht so die großen Knallergegner verspricht.
Also ich kannte Curaçao bisher nur als Likör in der Eisdiele.
Die bedienen ja bitte keine Vorurteile jetzt in unserem Podcast. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, warum hat es mich nicht so gepackt, MC? Woran liegt es? Liegt es an der Deko in den Supermärkten?
Ja, oder vielleicht, dass die Berichterstattung so ein bisschen drüber vielleicht war, auch streckenweise. Also zum Beispiel die Frage, die Torwartfrage und andere Aspekte wurden halt sehr, 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 sehr ausgewalzt. Also irgendwann steht halt der Kader fest, der irgendwo hinfliegt und irgendwann kann man auch nicht mehr hören, wer da jetzt rein, raus, vielleicht mehr oder weniger und wessen linkes Weidenbein da jetzt irgendwie eine Wahnsinnsbedeutung hat. Ich glaube, das nutzt sich irgendwann ab. Wir sprechen dann von einer Fatigue oder von der Müdigkeit in dem Interessenssphären. Also man kann das nur eine Zeit lang bedienen. Wir haben diesmal auch die Sondersituation, dass alles, was auf der Doku-Schiene unterwegs ist, ja, also die größten Niederlagen, die größten Erfolge, die schönsten Fußballschuhe, ich mache mich da ganz bewusst drüber lustig, auch einen neuen Höchststand erreicht hat. Das liegt einmal an den vielen, vielen Anbietern in diesem Feld. Also wir haben ja jetzt unendlich viele Fernsehsender und Streaming-Anbieter, die irgendwas vom Kuchen, vom Aufmerksamkeitskuchen haben wollen. Und ich glaube, da ist jetzt an einigen Stellen auch übertrieben worden. Und natürlich auch der Dämpfer. Die Ergebnisse der letzten internationalen Meisterschaften waren jetzt nicht so. Das dämpft das vielleicht auch ein bisschen.
Dafür waren die aber politisch sehr aufgeladen. Welche Beobachtungen machst du da jetzt?
Also im Moment scheint die Politik, die normalerweise da sehr stark involviert ist, nimmt sich im Moment etwas zurück. Normalerweise sagt man, dass Großereignisse immer bestehende Regierungen stabilisieren. Das heißt, wenn die deutsche Nationalmannschaft jetzt über die Erwartungen hinaus Erfolge einfährt, stabilisiert das aktuelle Regierung. Das ist auch völlig egal, ob die von rechts oder links
sind. Im Ernst jetzt? Deutschland spielt für Merz.
Deutschland spielt für Merz, das ist immer so, dass gibt, also der psychologische Effekt ist so, dass Großereignisse, ob sie positiv oder negativ sind, also es kann wirklich ein großes Naturereignis sein, wie eine Flut mit sehr vielen Menschen, die betroffen sind, oder eben im positiven Sinne ein großer Erfolg einer Nationalmannschaft führt immer zu einer Einigkeit nach innen, und eine Einigkeit nach innen stärkt immer diejenigen, die gerade dran sind, und das wäre jetzt in dem Fall eine CDU-geführte Bundesregierung.
Also das hätte ich jetzt wirklich so nicht gedacht, dass wenn Schwarz-Rot-Gold spielt, dass das dann 2026 Stabilität für Schwarz-Rot bedeuten würde.
Das würde in dem Fall so funktionieren. Wie gesagt, es ist völlig unerheblich, wer da gerade dran ist. Die große Ereignisse, die dazu führen, dass man nach innen eint, entweder weil man eine gemeinsame schwierige Situation besteht oder sich gemeinsam freut, führt immer zu einer Stabilisierung.
Ich bin sicher, je nachdem, wie weit die deutsche Mannschaft kommen wird, wir werden mit Sicherheit Alexander Dobrindt im Stadion sehen, weil der Innenminister ist ja zuständig für den deutschen Sport. Also wenn Sie irgendwo Dobrindt auf der Tribüne sehen im Fernsehen, dann hat das schon seinen dienstlichen Anlass. Und der Kanzler kommt ja dann in der Regel erst zum Halbfinale oder Endspiel, habe ich so das Gefühl.
Ja, das kommt ja auch mal darauf an, wie weit es ist. Also ich meine, wir sind bisher schon eine Weile fliegen, um an einem der Spiele teilzunehmen. Das gilt auch für Politikerinnen und Politiker, deren Terminkalender sich nicht immer danach richtet. Am Bundestag ist es natürlich so, dass bei Deutschlandspielen man versucht, ein bisschen Gas zu geben in der Tagesordnung oder schon mal sowieso mit den Sitzungswochen
darauf. Wir haben es aber auch, und das ist, glaube ich, in der Merkel-Regierungsphase sehr deutlich geworden, da wurden aber auch so eine Stunde oder anderthalb Stunden, bevor die deutsche Mannschaft ein Spiel hatte, wurden aber auch ein paar unangenehme Sachen schnell beschlossen im Deutschen Bundestag, weil die Aufmerksamkeit des Volkes da auf andere Dinge gelenkt war.
Ja. Das ist auch eine strategische Entscheidung, zu sagen, wir nutzen das mal an der Stelle. Also Politik reagiert, wie wir gerade festgestellt haben, durchaus darauf. Das kann man natürlich machen mit einer großen Solidarisierung. Das findet im Moment gerade noch nicht statt. Vielleicht kommt es ja noch im Laufe der Vorrunde. Das weiß ich nicht, was die noch alles vorhaben. Und dann hat man natürlich dann auch immer noch so andere Bestrebungen, indem man, das gab so vor in den 1970er Jahren sehr stark, dass man sagt, nee, man darf ja, wenn man einer bestimmten politischen Richtung angehört, nicht für die Deutschen sein, sondern so eine Stimmung, die eben sagt, ne, wir dürfen ja nur für internationale Mannschaften sein, und nationale Mannschaften haben sich so ein bisschen überholt. Ja, aber
das hat sich 2006, tatsächlich sehr, sehr gewandelt, und ich denke, das hat zumindest, was sozusagen den Fußballstolz oder die Fußballnation betrifft, Deutschland durchaus gut getan. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ich, okay, das ist jetzt ein hartes Wort, aber dass Jürgen Klinsmann durchaus mit seinem Team damals auch für die deutsche Einheit noch ein paar gute Jobs gemacht hat.
Auf jeden Fall. Nur 2006.
Bei der WM, beim Sommermärchen hier bei uns in Deutschland.
Ja, aber im Moment haben die Deutschen gar nicht gewonnen.
Nein, aber es war gute Stimmung hier. Ja, wir müssen nicht immer Weltmeister sein. Ein guter Gastgeber lässt auch mal anderen den Vortritt, ja, so wie sich das entsprechend gehört. Ich habe MC eben eine Steilvorlage sozusagen in den Lauf gespielt. Die hat sie nicht ganz aufgenommen. Und zwar habe ich gesagt, haben die Supermärkte mich noch nicht richtig genug auf die WM eingestimmt, weil ich dachte, jetzt kommt MC damit auch direkt schon zu ihrer Studie, dann machen wir die Überleitung etwas härter. Ich pfeife gewissermaßen meine Überleitungsmoderation ab und sage, MC, du hast den Ball. Was hat es mit dieser Studie und dem Konsumverhalten der Deutschen auf sich?
Ich habe den Ball vorher nicht aufgenommen, weil ich dachte, ach komm, jetzt schon wieder Wirtschafts- und Konsumthemen. Am Anfang kommen wir erstmal auf die emotionalen Aspekte, dann haben wir dann den Abzweig zur Politik genommen. Aber natürlich ist auch immer die Frage, ne, wie verhält es sich mit den wirtschaftlichen Interessen? Wir haben auf der einen Seite die wirtschaftlichen Interessen der FIFA und der Fernsehsender. Die sind so, wie sie sind. Interessant ist natürlich auch, was ist mit den ganzen Unternehmen, die Schwarz-Rot-Gold lizenziert, nicht lizenziert, irgendwie auf die verschiedenen Packungen schreiben und malen und irgendwie versuchen, davon zu profitieren, ist ja auch teuer, da neue Packungen drucken zu lassen. Und das haben wir in einer sehr großen Studie tatsächlich mal untersucht. Ich spoiler mal, da kam wenig bei rum. Also wir haben
bei eurer Studie oder beim Sponsoring?
Naja, im Ergebnis, also wir haben ganz konkret untersucht, wie sich die Haltung zu Produkten verändert, wenn die eben Bezug nehmen auf solche internationalen Sportereignisse, insbesondere eben mit Nationalfarben. Wir haben zum Beispiel keinen Unterschied festgestellt, ob das jetzt ein lizenzierter oder Hauptsponsor ist, die dann eben auch das Logo der WM verwenden können.
Also
oder
das hast du mit deinen Studierenden dann untersucht?
Genau, das haben wir auf verschiedene Möglichkeiten untersucht. Wir haben die Leute wir haben einmal eine implizite Messung durchgeführt, wo wir verschiedene Bilder präsentiert haben und versucht hat, die emotionalen Assoziationen zu messen. Das war am Computer. Dann haben wir aber auch andere Testpersonen einfach durch so ein Parcours geschickt, wo sie Produkte probieren konnten. Also hier klassisch nur so Konsumartikel, Süßigkeiten, salzige Snacks, Getränke. Und dann dem dann natürlich auch einen Wert geben mussten und zum Teil eben auch schätzen mussten, ne, für wie würden sie dafür ausgeben und solche Sachen. Und wir haben kaum Effekte festgestellt. Also wenn mich jetzt einer fragen würde aus dem Bereich der Konsumgüter, würde ich sagen, naja, es lohnt sich eigentlich nicht, die Maschinen auf Schwarz-Rot-Gold umzustellen. Ich würde dann eher im Rahmen der Supermärkte, das was ja auch schon gemacht wird, ne, mit Aufstellern bestimmte Produkte, die eben für gemeinsamen Verzehr gut geeignet sind, wie die berühmten salzigen Snacks und die entsprechend dazu passenden Getränke, also anders platzieren. Aber letztendlich für die für Konsumentscheidungen und auch für die positive Wahrnehmung von Produkten bringt die Nationalflagge im Umfeld solcher Meisterschaften für den deutschen Raum nichts.
Aber wenn es sozusagen nicht an dem Absatz liegt, bringt es denn dann wenigstens was für das Image der jeweiligen Marken?
Wir haben da nichts messen können. Also das war jetzt auch, also ja, wenn mich jetzt einer fragen würde, lohnt sich unsere Maschinen umzustellen und da die Verpackung zu ändern, würde ich sagen, können sie auch lassen. Ne? Machen sie, weiß ich nicht, vielleicht eine schöne Preisaktion da draus, machen sie einen Deal mit Supermärkten bezüglich Aufstellern oder solche Sachen, da haben sie mehr von. Also wir haben ja auch gemessen zum Beispiel, wie sich Aufstelle, also der Kram, der dann quasi im Weg rumsteht, wenn man mit dem Einkaufswagen um die Ecke kommt, wie sich das auf den Konsum auswirkt, und die Wirkung ist weitaus höher. Also alles, was mit Preisen und Positionierung im Markt zu tun hat, wirkt viel mehr als zum Beispiel eben eine veränderte Verpackung.
Also MC zur Studie, der MC WM-Studie gewissermaßen. Jetzt haben wir ja Folgendes vor der WM.
Ich habe aber noch was für die für die großen Sponsoren. Da gibt es nämlich auch interessante Ergebnisse. Das haben österreichische Kolleginnen und Kollegen mal ausgerechnet, nämlich die Frage, was ist mit den wirklich fetten Sponsoren, die auf der Bande zu sehen sind? Wie entwickeln sich kurz- und langfristig deren Börsenkurse? Es ging speziell um börsennotierte Unternehmen, und da hat man Folgendes festgestellt. Kurzfristig so gut wie keine Erfolge, also erstmal tut sich nichts, also weder während der Vorrunde noch während der Hauptrunde, aber auf der lange Sicht gibt es folgende Effekte. Also es geht, wer den größten Profit sozusagen davon hat, sind Unternehmen, deren börsennotierter Name mit dem publizierten Namen zusammenhängt. Also es gibt ja börsennotierte Unternehmen, wo der Markenname auch gleich dem Konzern ist. Was weiß ich, Adidas und Nike, ne? Da kann ich als Trader kann ich ja genau diese Namen auch unter den Börsenkursen wiederfinden. Dann gibt es Unternehmen, bei denen das nicht der Fall ist, wie Alphabet und Google zum Beispiel. Mhm. Und immer dann, wenn der börsennotierte Name eng verknüpft ist mit dem kommunizierten Namen der Marke und in den Ländern, wo diese Aktien notiert sind, die auch an der WM teilnehmen. Darf ja nicht jedes Land fahren, obwohl man langsam den Eindruck hat, dann ist der langfristige Effekt auf den Börsenkurs am höchsten. Im World Index liegen die dann so 7-8% über dem, was zum Beispiel in einem Jahr an Zuwachs in dem Index da ist. Also es lohnt sich schon, allerdings nur, und das halte ich auch aus psychologischer Sicht für plausibel, wenn ich eine Übereinstimmung habe zwischen dem Namen, der auf der Bande steht, und dem Namen, der auch tatsächlich unter den Börsenkursen angezeigt ist und damit auch die Kaufentscheidung beeinflussen kann.
Jetzt kauft man wahrscheinlich seine Chipsmarke nicht nur, weil da eine schwarz-rot-goldene Flagge drauf ist, aber vor der Fußballweltmeisterschaft, während der Fußballweltmeisterschaft werden die natürlich gerne gekauft. Und wenn dann die Fußballweltmeisterschaft eine Woche alt ist, dann landen die ja alle auf diesen Grabbeltischen und nach 2-3 Wochen kann man, glaube ich, beobachten, dass Menschen die gar nicht mehr kaufen, obwohl die natürlich noch haltbar sind, aber man weiß ja, die sind ja alt, weil Fußball-Weltmeisterschaft ist ja schon lange vorbei und das sind dann zum Beispiel Lebensmittel, die dann sehr überproportional dann auch bei den Tafeln landen. Also so gesehen ist es natürlich auch für einen guten Zweck, solche Sachen oder als Saisonware entsprechend zu produzieren, aber es verändert sich ja auch in der normalen Kommunikation zwischen uns eine ganze Menge. Also Menschen kommen leichter miteinander ins Gespräch. In den Firmen gibt es eine Riesendiskussion, was ist eigentlich an den Tagen, wenn die Deutschen spielen. In etwas größeren Konzernen heißt es natürlich dann, ja, und was ist, wenn die Spanier spielen, also wenn die Unternehmen etwas größer und internationaler aufgestellt sind. Was beobachtest du da? Verändert sich da in der Psychologie auch etwas im Umgang miteinander? Nur für 6 Wochen oder wirkt es auch drüber hinaus?
Es wirkt leider nicht darüber hinaus, aber in dieser Zeit hat man, genauso wie du gesagt hast, einen leichteren Gesprächs Einstieg, der leider durch das Internet ein bisschen kaputt gemacht worden ist, in den Zeiten, in denen doch nicht jeder in Echtzeit an allen Nachrichten teilnehmen konnte, war es dann so, und ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern, da waren die Straßen leer, wenn die Deutschen spielten, das ist heute noch in vielen anderen Fällen auch der Fall, aber die Leute, die unterwegs sein mussten, weil sie irgendwas erledigen mussten oder gerade irgendwo herkamen, die haben sich dann auch schon mal angesprochen, ne? Weißt du, wie es steht oder wissen sie, wie es steht? Das ist jetzt so ein bisschen, ne, durch die ständige Verfügbarkeit der Nachrichten.
Es gab tragbare Fernseher in Schwarz-Weiß.
Kann man sich gar
nicht. Doch, im Ernst, also wirklich so Dinger, die sind so groß wie, was weiß ich, 3 Handys oder sowas, ja. Aber das hatte man dann früher dabei, mit Batteriebetrieb und mit so einer Antenne, die man ausziehen konnte. Und dann konnte man irgendwo auf einer Parkbank sitzen und konnte mal eben Fußball schauen.
Ja, das, also ich habe das auch mit meinen Kindern mal gemacht, da war ich zu optimistisch bei irgendeiner Meisterschaft, weil das mobile Internet das einfach alles noch nicht gepackt hat. Ich habe denen immer gesagt, hey, wir können in den Wochen total gut unterwegs sein. Ich habe alles dabei, Laptop, mobiles Internet und wir können dann unterwegs gucken und das Internet hat mich dann so ein bisschen im Stich gelassen. Ich war da zu optimistisch. Aber was Interessante ist, und du fragtest ja nach den psychologischen Effekten, ist eben das gemeinsame Thema, was man hat. Also selbst wenn ihr, also muss ja schon mich sehr ignorant sein, um zu sagen, mich interessiert überhaupt nicht, wie die Deutschen spielen. Und das ist eine Verbundenheit, das ist eine Gemeinsamkeit. Ich hatte vorhin das Beispiel Weihnachten gemacht, wenn es auf Weihnachten zugeht. Man muss ja jetzt nicht wirklich wahnsinnig christlich sein oder total Interesse an den christlichen Grundlagen des Weihnachtsfestes haben. Ja, man muss es noch nicht mal richtig schreiben können und wissen, wo das Haar hinkommt, aber man weiß, es geht darauf zu und die Stimmung der Menschen verändert sich und so ähnlich ist das auch mit der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, und für die Unternehmen ist es natürlich ganz wichtig, dass man klare Regeln hat, so wie beim Fußball halt auch. Wie ist das mit flexiblen Arbeitszeiten? Können wir vielleicht, nehmen wir mal an, ich weiß jetzt nicht, wann bestimmte Länder spielen, ich habe den Spielplan nicht im Kopf, aber nehmen wir mal an, Spanien würde morgens um 6 spielen und man hat viele Spanier in der Belegschaft, dass man vielleicht sagt, okay, die dürfen halt dann vielleicht 2 Stunden später anfangen oder sowas. Dann braucht es natürlich klare Regeln, weil natürlich dann auch diejenigen sich nicht benachteiligt fühlen dürfen, die dann sich nicht für Fußball interessieren und sagen, ja, wieso kriegen die jetzt eine Extrawurst, nur weil Fußball ist.
Ja, aber die Vorteile nehmen ja alle gerne mit, ne? Wenn man sagt, man startet morgen ein bisschen später oder ja. Ich nicht gerade eine Klassenarbeit ganz früh morgens, wenn die Deutschen spät spielen oder so. Also die Vorteile nehmen, glaube ich, da alle gerne mit. Und das, was sich auch noch verändert, ist natürlich so ein gemeinsames Interesse, das man dann hat. Und das hat ja dann auch nichts damit zu tun, für welche Mannschaft man gerade ist. Und dazu kommt natürlich auch, dass vielleicht der Lieblingsfußballer, den man irgendwie unterstützen möchte, gar nicht für Deutschland spielt, sondern für eine andere.
So ist es. Also,
und insofern hat man schon eine gemeinschaftsverbindende Situation. Es gibt ja in der Soziologie auch immer die Überlegung, ne, macht das überhaupt noch Sinn, Nationalstaaten bei solchen internationalen Sportereignissen zu
haben? Also im Sport sollte man das schon noch machen.
Ich sehe das auch so. Natürlich ist es ein Stück weit künstlich, weil wo jemand geboren ist oder wo die Eltern herkommen, erstmal ja mit der sportlichen Fähigkeit gar nichts zu tun haben. Aber aus psychologischer Sicht ist es ein einendes Moment,
ja,
man ist gemeinsam für jemanden und das würde ich nicht unterschätzen.
Ja, und das ist auch sozusagen ein Rat an Führungskräfte. Schauen Sie einfach, wie sind Sie vernetzt mit Ihren eigenen Mitarbeitenden? ist da schon ein enges Verhältnis, dann ist es völlig okay, dann auch zu sagen, hier komm, wir gucken gemeinsam Fußball, man setzt sich mit einer Bratwurst dazu. Wenn das eher so ein distanziertes Verhältnis ist, dann wirkt es natürlich auch sehr gekünstelt, wenn dann plötzlich die Führungskraft aus dem Olymp herabsteigt, hat noch ein nagelneues Deutschland-Trikot an, wo man die Knitterfalten von der Verpackung noch dran sieht, wo man sieht, ah, das hat er noch nicht sehr oft getragen, und steht dann da etwas verlegen im Türrahmen, sagt, na, gucken Sie auch Fußball, ja, man mag sich das nur mal so vorstellen, ja, da kann ich mir, da denke ich mal, dass Fußball dort eher trennt als eint, dann sage ich mir, guckt's lieber in eurem Büro und lasst der Belegschaft einfach Raum, stellt eine Kiste Bier hin oder Limo oder ein bisschen Grillfleisch und so weiter, dann reicht das auch mit schönen Grüßen vom Vorstand. Und wenn das Verhältnis etwas enger ist, dann stört die Führungskraft auch nicht, wenn es mal ein bisschen deftiger zugeht und es wird gemeinsam Fußball geschaut. Also da sollte man auch in der Kommunikation sehr nachsichtig sein, weil da natürlich auch mal ein hartes Wort fällt. Aber solange die Mitarbeitenden nach wie vor respektvoll miteinander umgehen und es da kein nationales Bashing gibt, sondern dass man sagt, okay, der ist halt Spanier, der ist Türke, der ist Deutscher, ja, wir gucken jetzt hier gemeinsam Fußball, und wenn die einen gewinnen, dann gewinnen halt die anderen halt nicht, und das akzeptieren wir auch. Also mir hat jetzt gestern noch einen Tag, bevor wir hier aufgenommen haben, hat mir jemand mit deutsch-mexikanischer Staatsbürgerschaft, ja, der hat gesagt, er wäre vor Jahren mal beim Deutschlandspiel gewesen, hätte er die deutsche Staatsbürgerschaft noch nicht gehabt, und sie wären mit 3 Mexikanern unter nur deutschen Fans gewesen, und sie hätten aber gewonnen. Und er hätte gedacht, oh Gott, wir kommen niemals hier lebend aus der Kneipe raus. Und die ganzen Deutschen hätten Selfies mit denen gemacht und hätten gesagt, Mensch, cool, dass ihr auch mal gewonnen habt. Und so stelle ich mir eigentlich eine WM vor. Also nicht unbedingt, dass Deutschland überall verliert, aber dass man so mit Niederlagen auch umgeht. Und das ist das, was ich zum Beispiel bei den Nationalfans in der Regel sehr gut finde, dass wir da nicht diese Feindschaft haben, wie wir es in der Hooligan-Szene in der Bundesliga haben, sondern dass man da sagt, okay, jetzt ist egal, ob du Schalker oder Dortmunder bist oder Kölner oder wie heißen die Ostholländer, ich komme jetzt nicht drauf, Mönchengladbach, ja, also ob du jetzt Kölner oder Gladbacher bist, ja, wenn du ein Deutschland-Trikot trägst, sind wir sozusagen in einem Team.
Also das Interessante ist auch, dass, genauso wie du das vorhin gesagt hast mit der WM 2006, dass ja auch das Gemeinschaftsverbindende ist, jeder hat irgendwie schon mindestens eine große Meisterschaft erlebt und verbindet damit irgendwas, ein besonders schönes Ereignis, weiß ich nicht, stand im Regen beim oder irgendwas, was genervt hat im Regen beim Public Viewing oder was weiß ich, oder hat es im Zug erfahren und der ganze Zug bebte, keine Ahnung. Das sind natürlich auch Sachen, wir haben heute dadurch, dass wir weniger lineares Fernsehen gucken, weniger gemeinsame Ereignisse. Also früher zu Zeiten des linearen Fernsehens hatte man halt den Samstagabend, der Sonntagabend, der klassische Viertel nach 8 Schiene mit bestimmten Sendungen voll war, die am nächsten Tag ein sehr, sehr großer Teil der Menschen geguckt hat. Die Nummer ist rum, wir gucken nicht mehr linear. Aber deswegen braucht es eben diese gemeinsamen Themen. Und wenn sich das alles so in so Einzelinteressen zerfasert, dann ist es nicht gut, weil dann muss man sich halt immer nur übers Wetter unterhalten. Das ist ja auch so ein bisschen mau. Und deswegen sollte man solche Ereignisse nicht unterschätzen, auch selbst wenn man selber irgendwie da kein großes Interesse hat.
Die künstliche Intelligenz wird bei der WM 26 eine sehr, sehr große Rolle spielen. Beispielsweise wird die WM das erste große Event sein, bei dem zum Beispiel KI-Übersetzungstools massiv eingesetzt werden. Beispielsweise auch bei Notrufnummern in den USA, ja, wo dann die KI gewissermaßen in Echtzeit übersetzen kann. Das sind mit Sicherheit gute Testmomente, um auszuprobieren, ob sowas dann sich auch in der Gesellschaft entsprechend verankert. Aber zum Beispiel auch 3D-Ansichten für die Schiedsrichter und so weiter. Also da tut sich eine ganze Menge auf diesem Bereich, und das wird uns mit Sicherheit auch über die WM hinaus entsprechend erhalten bleiben.
Also das ist natürlich immer eine spannende Frage, wie verhalten sich solche Großereignisse in der medialen Rezeption, ja, wo kann ich das empfangen, was wird überhaupt nachgefragt und geguckt. Interessant wird auch sein, wie sich Fußballfans insgesamt verhalten. Es ist jetzt schon fast gar nicht mehr möglich, jedes Spiel zu gucken. Das gab ja mal Zeiten, wo das noch ging. Insofern müssen sich auch Fans einfach verändern und fokussieren und sagen, was interessiert mich jetzt besonders. Die Sendeminuten der Berichterstattung Berichterstattung und die geschriebenen Zeilen und die Live-Ticker, das hat ja mittlerweile ein Ausmaß angenommen, wo man sagt, ich kann eigentlich gar nicht mehr richtiger Fan sein, weil es einfach nicht mehr für eine Person zu bewältigen ist, an diesen, also der Nachrichtenflut und an der Videoflut einfach teilzunehmen. Und das wird interessant sein, dass wie sich das Fan-Sein dann entwickelt.
Also es war tatsächlich so, dass in der Zeit, wo sozusagen, ich meine, es gab mal eine Zeit, da wurden auch nicht alle Spiele im Fernsehen übertragen. Also das kann man sich gar nicht so vorstellen, dass man gesagt hat, so bestimmte unwichtigere Spiele, die zeigen wir erst gar nicht, da melden wir nur das Ergebnis. Und dann sind natürlich auch die Fernsehlizenzkosten entsprechend gestiegen und da hat die FIFA mit Sicherheit einen sehr, 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 sehr hohen Anteil dran. Und dann sagt man sich als Sender natürlich, okay, wir haben jetzt so viel Geld für dieses Spiel ausgegeben, dann berichten wir natürlich nicht nur 90 Minuten plus Nachspielzeit, sondern dann fangen wir gewissermaßen morgens schon mit dem WM-Studio an und so weiter. Und dann hat man gewissermaßen eine betriebswirtschaftliche Komponente, dass man sagt, was kostet uns dann die Sendeminute Fußball? Und die kann ich natürlich mit Talkrunden, mit lustigen Einspielern, mit Gewinnspielen und so weiter, kann ich die natürlich künstlich senken. Dann ist sozusagen dieses Mega-Investment, was man gemacht hat, um die Fernsehrechte zu kaufen, gar nicht mehr so hoch. Das führt aber im Umkehrschluss darüber, dass wir im Endeffekt über jeden Schnürsenkel, der falsch gebunden ist, einen Beitrag sehen.
Also es wird da wirklich extrem sein und da wird es interessant, wie sich die Zuschauer da Zuschauer dann verhalten. Ne? Also suchen die sich dann bestimmte raus, ist es denen dann wirklich über und bestimmte Sachen werden gar nicht mehr nachgefragt oder man konzentriert sich tatsächlich auf nur das, was irgendwie ganz, ganz eng mit der deutschen Mannschaft verbunden ist. Also ich habe jetzt auch gelesen, dass also als Fußballexperten eingeflogen werden Leute, denen ich jetzt nicht originär vom beruflichen Hintergrund eine besondere Fußballaffinität
zutraue.
Hauptsache
prominent.
Hauptsache Promi.
Ist prominent und hat schon mal Fußball geguckt und so, kommt jetzt für Honorar als Experte.
Ja, das finde ich bei einigen etwas super schräg. Muss man gucken, wie die Zuschauer sich da verhalten, weil die harte Währung, die wir als Zuschauerinnen und Zuschauer einbringen können, ist die Aufmerksamkeit. Ja, die Aufmerksamkeit wird durch unser Zuschauen monetarisiert, ne, durch Werbeeinnahmen etc. Und wenn wir die Aufmerksamkeit entziehen, ich würde auch die, ich sag mal so, die Macht der Konsumenten da nicht unterschätzen, dann lässt sich damit auch kein Geld verdienen. Also wenn wir jetzt nicht 24/7 die alle Fußballdokus gucken, dann rechnet sich das auch nicht. Und deswegen ist die Macht der Zuschauer für die Sendeminuten außerhalb der eigenen Spiele nicht zu unterschätzen.
Also ich werde Spiele mir anschauen und anschließend bewerten, hat mir das Spiel gefallen oder nicht, hat die Mannschaft gekämpft, gut gespielt oder auch nicht. Aber ich bin komplett raus, wenn mir dann jemand erzählt, das ist ein hängender Neuner, ein falscher Zehner und ein linker Rechtsaußen. Also ich komme ja noch aus der Fußballwelt, wo es ein Libero und einen Mittelstürmer gab. Ja, die konnte man gut auseinanderhalten, weil man dann auch wusste, wer eine bestimmte Rückennummer trägt, spielt auf einer bestimmten Position. Das ist ja vor vielen Jahren, ist das ja alles aufgeweicht worden. Ich komme da nicht mehr rein. Ist das etwas, wo sozusagen die Welt sich schon wieder spaltet und sagt, okay, Tom Buschert ist definitiv kein Fußballexperte, der findet jetzt in unserer Gesprächsrunde beim Mittagstisch oder so jetzt eher nicht statt?
Ich glaube, dass Fußballfans da, wenn es um Nationalereignisse geht, durchaus toleranter sind als bei der Bundesliga, wo man ja schon schräg angeguckt wird, wenn man nicht alle Reservespieler der Mannschaft kennt in der Stadt, in der man wohnt. Ich glaube, dass bei der Nationalmannschaft, dass man da etwas toleranter ist und dass eher der Gemeinschaftssinn im Vordergrund steht. Und wenn man Glück hat, hat man dann so einen Erklärbär, ne, der sich dann auch nochmal den Raum nimmt und das irgendwie nochmal vorzutragen. Ich glaube, für viele ist auch wichtig, und deswegen haben wir ja so, ne, jede Kneipe hat einen Fernseher und solche Geschichten. Es gibt einen viel, viel stärkeren Gemeinschaftsaspekt als bei anderen Sportarten oder bei anderen Sportereignissen. Man möchte das schon gemeinsam gucken. Also theoretisch kann ich ja zu Hause sitzen und die im Free-TV übertragenen Spiele, auf welchem Endgerät auch immer, da genießen. Das wollen die Leute ja nicht. Ja? Also auch die Leute, die jetzt sich extrem Fußball interessiert sind, nehmen das Gemeinschaftserlebnis mit und nehmen quasi den Partyanlass oder das Zusammengucken. Und deswegen war auch der Aufschrei so groß, als die WM nach Katar gegeben worden ist, weil klar ist, das wird nicht im Sommer stattfinden. Ja, also für Deutsche sind Fußball große Ereignisse im Sommer und sie sind bitte auch bei schönem Wetter und man möchte auch bitte draußen gucken.
Aber morgens um 6 Public Viewing ist auch keine gute Idee.
Ich habe keine Ahnung, wie sich das während der Hauptrunde entwickelt. Die Vorrundenspiele sind ja so zu halbwegs zivilen Zeiten. Also ich glaube, da ist einmal 10 Uhr dabei, aber es ist auch am Wochenende. In der Hauptrunde muss man mal gucken, aber die Deutschen haben ja ein Schweineglück, nämlich das große Glück, der großen Marktmacht. Deswegen habe ich gesagt, die Konsumenten haben Macht. Wir kriegen als Deutsche nicht die völlig beknackten Zeiten, also die berühmten 2 Uhr, 4 Uhr nachts, sondern die Westeuropäer als extrem starke und konsumstarke Fußballländer werden da geschont und andere Länder müssen dann irgendeinen sauren Apfel beißen.
Und das ist dann letztlich auch unsportlich, weil sich dadurch natürlich auch weiterhin die Marktmacht weiter verfestigt und
ja, aber letztendlich, also die, also das, was wir im Fußball der Nationalmannschaften sehen, hat mit dem Spielfußball, dem Mannschaftsgeist, dem der kommunalen Verankerung, den vielleicht tollen Kindheitserinnerungen ja nun wirklich nicht viel zu tun. Also das ist sind riesige Unternehmen, in denen riesig viel Geld bewegt wird auf den unterschiedlichen Ebenen, in den unterschiedlichen Mannschaften und Ligen. Und das, was da als Sport quasi gezeigt wird, ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der kompletten Maschinerie. Und ich glaube, es ist heute schwierig, sich Fußballspiele anzugucken, zu sagen, ich konzentriere mich wirklich nur auf den Sport, auf die Weiterentwicklung des Sports, auf das, was es da gibt und das drumherum nicht so wahrzunehmen. Also ich glaube, das ist heute relativ schwierig. Deswegen würde ich raten, wer dann genervt ist von noch mehr Kommerz und sich auch vielleicht ärgert, dass Mannschaften Geld schießt Tore, ist ja auch einer der Sätze, die da eine große Rolle spielen. Wer davon genervt ist, würde ich sagen, dann zusammen gucken und das Gemeinschaftsgefühl mitnehmen und sich über Fußballereignisse und über den Sportfußball unterhalten. Ich glaube, es ist wirklich schwierig geworden heute.
Also Geld schießt Tore, ja, das mag auch auf die Nationalmannschaften zutreffen, aber ich denke, das ist eher etwas für den Vereinssport. Wir brauchen ja nur an das Gefälle vom FC Bayern München und dem Rest der deutschen Bundesliga sprechen. Das spielt natürlich gibt es in der Nationalmannschaft auch entsprechend Geld, aber es wird ja kein Spieler dazu gekauft. Also von daher gesehen kann man sagen, da ist der Etat natürlich entsprechend groß, aber er ist nicht entscheidend dafür, ob Tore geschossen werden oder nicht.
Ja, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, ob Länder in der Lage sind, überhaupt die Nachwuchsförderung zu betreiben. Also wenn du in Deutschland oder in einem westeuropäischen Land, wo Fußball eine große Bedeutung hat, geboren wird, hast du einfach als Jugendlicher und als Kind ganz andere Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln und auch schon sehr früh spielerisch auf einem sehr hohen Niveau zu spielen, um dann auch Erfolge mit der Nationalmannschaft zu haben. In kleineren Ländern, wo Fußball keine so große Rolle spielt, ist es natürlich leichter, in die Nationalmannschaft zu kommen. Das ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also in Island kommt man sicherlich leichter in die Nationalmannschaft als in Deutschland. Das liegt aber einfach an den unterschiedlichen Bevölkerungsgrößen. Aber in eine erfolgreiche Nationalmannschaft zu kommen, dafür braucht es eben auch die entsprechende Sportförderung, Infrastruktur, die oft eben auch durch die Marktmacht der Vereine kommt.
Damit sind wir dann wieder sozusagen bei den guten Zeiten, die wir dann im Fernsehen, zumindest bei der deutschen Mannschaft und anderen westlichen Mannschaften, wie zum Beispiel Spanien, Italien und so weiter. Italien ist ja nicht dabei, Spanien dann
bei. Wofür sind denn dann die Italiener? Ich meine, wir haben noch ganz viele Italiener in Deutschland. Ich meine, irgendwo,
wofür? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde, man soll sich jetzt als Deutscher auch wirklich fragen, ob es wirklich lustig ist, dann die Deutschlandspiele beim Italiener zu gucken, ja, und dann zu hoffen, dass es da Riesenstimmung gibt. Also ich weiß nicht. Also da müsste man vielleicht auch ein bisschen Respekt zollen, dass dann so eine stolze Nation auch sozusagen tief ins Mark getroffen ist, wenn sie es mal wieder nicht geschafft haben, zur WM zu fahren.
Ja, das ist natürlich dann wirklich tragisch, vor allem, weil der FIFA-Präsident ja auch italienische Wurzeln hat. Der ist nämlich so ein italienischer Einwanderer in die Schweiz.
Ich glaube, über den FIFA-Präsidenten hüllen wir hier mal besser den Mantel des dicken Schweigens. Aber jetzt haben wir die WM ja in Mexiko, USA und Kanada. Und wenn wir uns die Länder, wir haben ja eben kurz über Politik gesprochen, wenn wir uns diese drei Länder mal wirklich etwas genauer anschauen, wie dort derzeit aktuell die politische Situation ist, kann man ja im Prinzip sagen, das sind drei komplett unterschiedliche Systeme, in denen die Weltmeisterschaft dort entsprechend stattfindet. Ist das etwas, wo du sagst, als Psychologin, das eint eher oder trennt das eher?
Also man braucht dicke Decken, um über Themen hinweg zu sehen. Weil auf der einen Seite haben wir immer das Mantra des Sports, der nicht politisch ist, sondern nur verbindet und so weiter. Und auf der anderen Seite kommt man natürlich über staatliche Regelungen, wie weiß ich nicht, die Visapolitik der USA oder eben auch die Frage, wie arbeiten die unterschiedlichen Länder auf der supranationalen Ebene zusammen, wo sie im Moment sich wo es auch mal wieder irgendwie Zollstreitigkeiten oder solche Sachen gibt. Also Mexiko und USA ist ja auch nicht immer eine unproblematische Beziehung. Und das sind ganz, ganz schwierige Aushandlungsprozesse. Und das meinte ich dann vorhin mit der Decke. Da wird es auch Sachen geben, die einfach geklärt werden müssen, weil die WM findet statt. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Sachen, wo man sagt, ja, da müssen wir jetzt mal drüber hinwegsehen, weil eigentlich Kanada und USA, diese ganzen Zollgeschichten, das hat jetzt das Verhältnis jetzt nicht gerade unendlich verbessert. Also das ist sehr diplomatisch, muss das sehr mühsam hergestellt werden. Also auch die Frage, die USA im Moment in Kriegssituationen im Nahen Osten und solche Sachen, darüber immer so wegzugucken und
das
zu sagen.
Das kannst du ja nicht. Also wenn die iranische Mannschaft spielt, da kannst du ja nicht über die Politik hinwegsehen.
Na gut, die haben es ja jetzt sich so entschieden, dass sie ihr Hotel nicht in den USA haben, sondern in Mexiko. Ja, das ist so ein bisschen so hingebogen. Ne? Also die beiden radikalen Positionen wären ja okay, Politik bestimmt den Sport. Da dürften einige auch nicht mitspielen. Also man könnte ja zum Beispiel auch eine Regelung diskutieren, zu sagen, alle Länder, die sich in einem aktuellen Kriegszustand befinden, nehmen an solchen Ereignissen nicht teil. Das ist jetzt, wird nicht offen diskutiert, aber das könnte man vertreten. Man sagt, egal ob jetzt Verteidiger oder Angreifer in einer Situation, vielleicht kann man es auch nicht immer richtig entscheiden, jedes Land, was da beteiligt ist, spielt erstmal gar nicht mit, bis es eben zu einer Befriedung oder zu einem dauerhaften Waffenstillstand geführt hat. Kann man diskutieren oder die andere extreme Position mit, alle dürfen mitmachen, Sport hat mit Politik nichts zu tun. Und das, was die Weltverbände versuchen, ist ja immer irgendwie so was dazwischen.
Schauen wir nochmal aufs Berufsleben und Homeoffice. Wir haben ja in verschiedenen Folgen der Nahbetrachtung Homeoffice schon gefeiert. Wir haben Homeoffice auch schon verflucht an einigen Stellen, je nachdem, wie die inhaltliche Ausrichtung war. Wie stehen wir eigentlich, ich wüsste da jetzt im Moment auch noch keine gescheite Antwort drauf, vielleicht hast du eine. Wie stehen wir denn jetzt zum Homeoffice an Spieltagen, wo die eigene Mannschaft spielt?
Also die Regelungen machen natürlich die entsprechenden Unternehmen. Wenn man im Homeoffice ist, gibt es sicherlich auch Tätigkeiten, wo man sagt, na, da hätte ich vielleicht auch sonst Radio laufen, weil ich vielleicht auch am Arbeitsplatz für diese Tätigkeitsradio anhätte. Das würde sich jetzt zum Beispiel bei meinen Tätigkeiten eher nicht anbieten, da kann ich mich nicht gut konzentrieren. Aber es gibt ja Tätigkeiten, die sehr starke Routineelemente haben, wo man sagt, na, da kann ja schon irgendwas im Hintergrund laufen. Wer natürlich seine Arbeit unterbricht, um Fernsehen zu gucken und sagen, so in den 90 Minuten plus Halbzeitpause findet bei mir beruflich nicht statt, der müsste natürlich dann auch so ehrlich sein und sagen, okay, dann nutze ich die Pausenregelung, die ja auch im Homeoffice immer vorhanden ist. Also das könnte noch eine spannende Frage werden.
Vor 20 Jahren habe ich mit meiner damaligen PR-Agentur für einen sehr, sehr großen Markenartikler gearbeitet, der jetzt mit WM so nichts zu tun hatte. Und es war natürlich bei uns in der kleinen Agentur, war es natürlich vorgesehen, heute spielt Deutschland, der Grill wird angeschmissen, es gibt Freigetränke, wir sind auch alle irgendwie mit dem Deutschland-T-Shirt oder mit dem Deutschland-Trikot, je nach Budget, zur Arbeit gekommen. Und es war klar, heute, wenn Deutschland spielt, ist sozusagen das Telefon ausgehangen und wir gucken gemeinsam Fernsehen. Und wir haben 10 Minuten vorm Anstoß haben wir von besagtem Markenartikler einen Anruf bekommen, es gab ein neues Briefing. Und die haben gesagt, das ist ja in 2 Stunden ganz gut zu schaffen. Dann sind Sie doch bitte so nett und machen uns das fertig. Wir gucken in der Zeit Fußball hier. Und das war sowas von ein Tritt in die Magengrube für mein Team. Und ich habe es dann anders gelöst. Ich will mich jetzt nicht als Held feiern, aber ich will auf was anderes hinaus. Ich habe dann natürlich meinen Leuten gesagt, guckt ihr mal schön Fußball. Ich setze mich hinten hin und mach schnell das Konzept fertig. Ich denke, da ist man als Führungskraft natürlich dann auch entsprechend in der Pflicht. Aber an alle, die da draußen die Kunden sind, bei PR-Agenturen oder Werbeagenturen oder sonst irgendwem, ja, kommen Sie bitte nicht auf die Idee, Ihren Dienstleister anzurufen und sagen, hören Sie mal, Sie haben jetzt hier 2 Stunden Zeit, was zu machen. Wir gucken jetzt gerade Fußball. Das geht extrem auf die Motivation. Und wir haben zwar solide Arbeit abgeliefert, aber ich musste sehr, sehr viel Motivationsarbeit ins eigene Team machen, weil die einfach gesagt haben, das war jetzt so arschig. Also das war, glaube ich, der Fachausdruck, der da gefallen ist. Das war so arschig. Ich will nicht mehr für den arbeiten. Ja, und das ist sehr, sehr auf die Kreativität gegangen. Wir haben den Kunden dann noch 1-2 Jahre gehabt, bis da ein entsprechender Agenturwechsel stattgefunden hat, der turnusmäßig ohnehin anstand. Aber tun Sie es bitte nicht. Ja, also respektieren Sie, auch wenn Sie sich selber nicht für Fußball interessieren, respektieren Sie bitte, dass es irgendwo da draußen in den Werkstätten, in den Betrieben, ja, da wo auch Dienstleistungen gemacht wird, dass es da Menschen gibt, die vielleicht gerne auch mal 90 Minuten mit ihren Kolleginnen und Kollegen gemeinsam Fußball schauen wollen.
Das würde ich aus motivationaler Sicht auch wirklich nicht unterschätzen, denn es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, wir machen irgendwas Gemeinsames draus oder wir kürzen irgendwelche Zeiten oder geben irgendwelche Vergünstigungen oder solche Sachen. Und das wird dann auch gutiert, weil man weiß ja, es ist eine einmalige Geschichte, bezieht sich auf diese Wochen und auf diese Spiele. Und da die zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, wird sich das ja auch immer mit Dienstzeiten unterschiedlich überschneiden. Und die Freude, die dann quasi für so eine Art Vergünstigung, ne, dann darf noch, weiß ich nicht, ein bisschen geguckt werden und solche Sachen. Oder es gibt eben noch, wie du gesagt hast, irgendwas, Snacks und Getränke irgendwie dazu. Da entsteht große Freude bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ich würde auch nicht unterschätzen, was das für die bedeutet, ja, wo man dann sagt, naja, also das war jetzt für uns gar nicht so aufregend, aber ich würde solche Gelegenheiten nutzen, zu sagen, hier, wir zeigen als Führung, als Leitung der Organisation, soweit das Betrieb von den betrieblichen Abläufen her geht, kommen wir da entgegen und das merken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch.
Ich habe auch seit 20 Jahren für diesen Markenartikler nie wieder einen Cent Geld ausgegeben. Also da bin ich extrem nachtragend. Ich weiß nicht, ob das die Bilanz oder den Börsenkurs massiv beeinflusst, aber für mich ist das irgendwie eine Ehrensache. Das ist dann sozusagen moralisch für mich geklärt. Gegen Ende unserer Folge zur Fußballweltmeisterschaft 2026. MC, wie hast du dich auf die WM vorbereitet? Welche Auswirkungen wird die WM auf dich und deine Arbeit und dein Privatleben haben?
Also ich habe mich insofern vorbereitet, dass ich, und da entspreche ich jetzt mal dem Klischee, ich habe mir die T-Shirts angeguckt. Ich finde den Schnitt der Frauen-T-Shirts für mich nicht akzeptabel. Ich werde das boykottieren. Und zwar ausdrücklich nicht wegen des Geldes, sondern weil ich sage, nee, also den Schnitt möchte ich nicht tragen. Ich tue noch mein altes in die Wäsche und trage das dann auch sehr gerne. Also das ist wirklich was, da bin ich relativ strikt. Und ansonsten gucke ich natürlich, also für mich ist ganz wichtig der Gemeinschaftsaspekt. Also ich kann ausschließen, dass ich mich irgendwo alleine vor einen Bildschirm setze, dann vielleicht doch, und da bin ich ja ein großer Fan der Radioübertragung. Ich weiß genau, wo die richtig guten Radioübertragungen in dem ARD-Sendern sind. Und die würde ich dann nutzen. Und ansonsten gucke ich, wo gibt's was Schönes, wie man das gemeinsam machen kann. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also zu sagen, hier, ich möchte das gemeinsam mit anderen erleben, mit gemeinsam Freude haben oder vielleicht auch mal fluchen. Auch das soll ja vorkommen. Und dann macht mir das auch besonders Spaß.
Ja, also ich habe mich insofern vorbereitet, dass ich mir in meinem Outlook schon vor langer Zeit alle WM-Termine oder alle WM-Spiele notiert habe. Also jetzt nicht, wer gegen wen spielt, also außer bei der deutschen Mannschaft, sondern einfach nur an dem und dem Tag sind die und die Spiele oder Halbfinale, Viertelfinale, Endspiel ist ja sowieso am Wochenende. Und ich habe natürlich dann auch den einen oder anderen Kunden, wo ich weiß, seine Mannschaft wird dann zu diesem Zeitpunkt entsprechend spielen. Und wenn ich dann weiß, der hat, wenn das Training dann hier bei mir im Büro stattfindet, der hat dann anschließend noch 3 Stunden, 4 Stunden Heimweg, dann biete ich ihm natürlich keinen Termin an, wo dann seine Mannschaft an dem Abend, nehmen wir mal an, im WM-Stadion spielt. Also darauf nehme ich natürlich entsprechende Rücksicht. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wenn die deutsche Mannschaft spielt, ich zumindest im Hotel mal einen Blick drauf werfen kann. Und einen technischen Hinweis möchte ich Ihnen allen noch geben. Achten Sie bitte vor der Fußball-Weltmeisterschaft mal darauf, wie zeitversetzt Ihr Fernseh- und Audiosignal zu Hause ankommt. Weil die einen gucken per Internet, die anderen gucken über Kabel, die anderen über Satellit. Und das kann schon mal 2-3 Sekunden Delay haben. Und dann wird im Nachbargarten schon gejubelt und bei Ihnen ist der Freistoß noch gar nicht ausgeführt. Und das ist insbesondere bei Elfmeterschießen, ist das ziemlich ein Desaster, wenn die Nachbarn schneller sind in der Information als man selbst. Das nimmt einem ein wenig die Freude und die Spannung. Und wenn man selber dann immer 3-4 Sekunden später jubelt, dann wirkt das auch auf die anderen, als wäre man irgendwie schwer von Begriff. Eine Sache noch zum Trikot. Ich werde ein Trikot tragen. Und zwar trage ich das Trikot, was ich mir damals 2006 gekauft habe. Das ist noch in Ordnung. Das liegt ja sonst...
Werden ja manche Leute neidisch, wenn ihr das nicht
das ist, passt. Ja, ich habe es damals etwas größer gekauft und bin inzwischen was dünner geworden. Also von daher gesehen habe ich gute Karten. Das schlabbert ein bisschen. Aber ich habe noch mal nachgeschaut, weil es ja die Diskussion um den Preis des Kindertrikots gab. Ich habe damals für ein Erwachsenentrikot 65 Euro bezahlt und fand das damals schon teuer. Und jetzt kostet das Kindertrikot 70 Euro. Das ist natürlich etwas oberhalb der Inflation.
Ich habe das, apropos Kinder, meine Söhne, ich habe ja 3 Söhne und das fand ich ganz reizend, weil als Mutter ist man ja da auch in der Verantwortung, das Thema Fußball auch in der Familie angemessen zu repräsentieren. Und die haben mir irgendwann ein Trikot geschenkt und haben gesagt, Mama, das kann doch nicht sein, wie sitzt du denn hier? Ja, und dann müssen wir jetzt hier mal ein bisschen...
Und da ist der Schnitt besser. Da ist der Schnitt besser als bei den aktuellen.
Es passt da absolut perfekt und ich bin da sehr froh. Ich habe mich wirklich ein Loch im Bauch gefreut, dass ich dachte, boah, das ist das Höchste, was eine Mutter erreichen kann. Sie wird für das gemeinsame Fußball gucken, outfitmäßig perfekt von ihren Söhnen ausgestattet. Mehr geht nicht.
Das lassen wir mal so stehen. Wie wir gesehen haben, meine Damen und Herren, ist bei der Fußball-WM für alle was dabei.
Und wenn es nur die gelegentlich bessere Stimmung ist und die schöneren Nebenbeigespräche, nehmen Sie das bitte mit.
Unterschätzen Sie also nicht die Macht der Emotionen und machen Sie was draus. Das war das WM-Special vom Team der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin und WM-Fan MC Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.